Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Ihr hört Serienreif, den Podcast über die feuerspeiende Welt der Serien. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Bei uns geht es heute um House of the Dragon. Die zweite Staffel ist vor kurzem gestartet und einen, der sich damit so intensiv befasst hat wie keiner, haben wir heute hier. Es ist mir eine große Ehre, Timo Stork begrüßen zu dürfen. Timo Stork ist Psychoanalytiker und psychologischer Psychotherapeut und er forscht zurzeit an der Universität Heidelberg. Zu seinen jüngsten Buchpublikationen gehört Film und Psychoanalyse. Er ist also genau richtig hier. Hallo, lieber Timo.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns auch. Lieber Timo, Psychoanalyse in House of the Dragon, das ist ja, wie man so schön sagt, ein weites Feld. Stechen wir da also direkt gleich hinein. Wer aus der Serie gehört denn unbedingt auf die Couch?
Ja, eigentlich kann man die Frage umdrehen. Ne? Wer gehört nicht auf die Couch? Gibt es jemanden, der nicht profitieren würde von verbesserter Impulskontrolle oder Reflexion der eigenen Affekte? Wir haben natürlich, um das Bild mal aufzunehmen, eine ganze Reihe von Themen, die in einer Psychotherapie, in einer Psychoanalyse zum Thema würden. Familienprobleme, Impulskontrollsteuerungen, Traumata. Insofern könnten wir wahrscheinlich die Charaktere nacheinander durchgehen und für jeden und jede Einzelne sagen, da wäre psychotherapeutische Arbeit hilfreich.
Wenn man jetzt eben zum Beispiel aus der Sicht der Traumatisierung hernimmt, dann sind es wahrscheinlich vermutlich Helena und Rhaenyra. Beide haben ein Kind verloren. Die müssten wahrscheinlich lange liegen auf der Couch, oder?
Ja, naja, da sind ja verschiedene Fragen berührt. Psychotherapie muss ja nicht zwangsläufig auf der Couch stattfinden. Gerade eine Traumatherapie würde durchaus ja auch in einem anderen als dem klassischen psychoanalytischen Setting stattfinden. Wir haben natürlich eine ganze Menge von schweren Verlusten, die zum Beispiel Mütter erleiden, aber nicht nur diese. Und vor allen Dingen haben wir auch reihenweise Fälle, wo Gewalt miterlebt wurde, Gewalt beobachtet wurde, auch Gewalt ausgeübt wurde. Insofern würde ich das gar nicht auf die beiden beschränken. Also mein Terminkalender ist recht voll, aber ich kann auch an Kolleginnen und Kollegen vermitteln, alle kommen unter.
Aber wie wird man es denn angehen? Also jetzt nehme ich gerade beispielsweise Rhaenyra her, ja, die eben da ihr Kind verloren hat. Ja. Hat sie überhaupt eine Chance, dieses Trauma bewältigen zu können?
Na, grundsätzlich natürlich schon. Also man muss natürlich erstmal sagen, dass es eine filmische Figur ist oder eine Figur eben auch aus der Buchvorlage. Aber grundsätzlich wäre das ja sehr ernüchternd, wenn man sagen würde, Psychotherapie kann bei bestimmten überwältigenden Lebensereignissen nichts ausrichten. Prinzipiell schon. Gleichzeitig würde man natürlich immer versuchen herzustellen, also man würde versuchen, Lebensbedingungen herzustellen, wo die Gefahr ständiger neuer Traumatisierung möglichst gering ist. Also die größte Schwierigkeit für eine Psychotherapie Rhaenyras wäre ja, dass sie in einer Position ist, wo ständig das nächste überwältigende Ereignis sie einholt.
Auf der einen Seite haben wir die Traumatisierten, auf der anderen die Traumatisierenden. Da wäre Daemon zu nennen, dem ist ja quasi ein Hoppala passiert, wenn man so möchte. Stichwort Kindsverlust.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Tätertraumata. Auch die psychische und soziale Welt von jemandem, der schwere Gewalt ausübt, ist danach verändert. Bei Daemon ist ja recht spannend, dass wir aktuell ja auch erzählt bekommen, wie ihn seine eigenen Taten einholen. Also, und natürlich die Gewalt, aber auch in seine Ringen darum, doch Thronfolger zu sein. Ich bin recht dankbar für eine Psychoanalyse, dass er jetzt auch Träume und Albträume und Visionen hat, die in erster Linie natürlich mit seinen Affekten zu tun haben. Mit Schuld, mit Neid, mit Machtstreben. Das wäre sicher kein einfacher Patient, aber ein ziemlich interessanter.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Timo Stork ist nicht nur ein ausgewiesener House of the Dragon Experte, sondern er schreibt auch für den Standard wöchentliche Recaps über die neuen Folgen. Wir können diese Recaps wirklich nur wärmstens empfehlen. Auch wenn man die Folgen schon gesehen hat, sind das immer wieder bereichernde Einordnungen, die noch dazu auch sehr vergnüglich zu lesen sind. Also schaut euch das an online auf der Standard.at. Genau, aber zurück zu unserem Gespräch. Zur Zeit dieser Aufnahme sind 4 Folgen heraus. Wir haben also schon einen guten Eindruck der Geschichte. Lieber Timo, wie neurotisch ist denn diese 2. Staffel von House of the Dragon?
Ja, der Begriff neurotisch ist natürlich sehr schillernd und auch hat eine lange Tradition, um es vorsichtig zu formulieren. In der zeitgenössischen Einordnung psychischer Erkrankungen wird er eher am Rande verwendet. Und man muss natürlich sagen, dass es eine Abenteuerserie ist. Also das heißt, ich glaube, mir ist es da wichtig, in dem Vergleich auch Menschen, die an psychischen Störungen leiden, nicht so an den Rand zu stellen und zu sagen, hier haben wir eine fiktive Serie und die ist genauso neurotisch wie jemand, der große Belastungen in seinem Leben erlebt. So, das vielleicht mal vorangeschickt. Wir finden natürlich eine ganze Reihe dysfunktionaler Beziehungen und auch dysfunktionaler Verarbeitung, also dysfunktional hier im Sinne von könnte besser laufen im Hinblick auf das Miteinander oder die Reflexion der eigenen Handlungen oder Gefühle oder so. Aber unterm Strich ist es natürlich eine Abenteuerserie, die davon lebt, dass aufregende Dinge passieren, wenn wir nur gezeigt bekommen, wie die Figuren innerlich sich damit auseinandersetzen würden, was in den Familien passiert oder in den Entwicklungen, hätten wir natürlich keine Abenteuerserie. Aber die kurze Antwort ist, ja, da ist schon einiges los, was Schwierigkeiten in der Lebensführung angeht.
Ich würde es ja die Wunde der Ungeliebten nennen, nach einem Buch des Autors Peter Schellenbaum. Was meine ich damit? Hier finden sich viele, um nicht zu sagen ganz viele oder sogar alle unverstanden. Und man kann jetzt einmal so salopp sagen, wenn sie sich öfter mal umarmen würden und sagen würden, dass sie sich lieb haben, ja, würden sie vielleicht aufhören, Kinder zu ermorden.
Naja, also geliebt werden ist immer eine gute Idee und anderen Zuneigung entgegenzubringen oder ne, die Zuneigung zu spüren. Das allein oder anders gesagt, ich glaube, was nötig ist, damit in House of the Dragon weniger Kinder ermordet werden oder weniger Krieg geführt wird oder weniger Drachenfeuer ausgespielt werden muss, wären schwingungsfähige Beziehungen. Das hat natürlich mit Zuneigung und Liebe und so weiter zu tun, aber insgesamt würde ich sagen mit affektiver Resonanz.
Was bedeutet das, schwingungsfähige Beziehungen?
Naja, also nahe Beziehungen zu wichtigen anderen zu haben, wo unterschiedliche Affekte einen Platz haben. Natürlich Liebe und auch geliebt werden, aber auch Wut oder vielleicht auch Neid. Ich glaube, wenn wir sagen, in House of the Dragon handeln alle Figuren oft sehr gewaltvoll und impulsiv und rachsüchtig oder so, dann würde man das aus psychologischer Sicht vielleicht als erstes als ein Anzeichen dafür nehmen, dass diese schwierigen Affekte in den bedeutsamen Beziehungen nicht gut gehalten werden können. Und deshalb muss jemand losgehen und seine Probleme mit dem Schwert oder dem Drachen lösen, weil vielleicht auch die Liebe, aber vor allen Dingen die Resonanz für Affekte in Beziehungen oft sehr schwer zu finden ist.
House of the Dragon bietet natürlich auch jede Menge Interpretationsspielraum. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wofür stehen denn die Drachen?
Spannenderweise, ich habe das jetzt nicht nachgesehen und kann mir das immer schwer merken, viele der prominenten Drachen sind ja weibliche Drachen. Ich glaube, dass das schon irgendwie eine Rolle spielt. Und das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass gerade in der Beziehung der Drachenreiter und Drachenreiterinnen zu ihren Drachen eigentlich diese emotionale Beziehung viel stärker gegeben ist als in Beziehungen zwischen Menschen. Es gibt da natürlich auch Unterschiede, aber eigentlich sind die bedeutsamsten Beziehungen die zwischen Mensch und Drache. Das heißt, es wäre sicher verkürzt zu sagen, die Drachen sind einfach nur die Entsprechungen für Nuklearwaffen, also sozusagen stehen für die ganz gewaltige Zerstörung und auch eine Möglichkeit, Feinde zu bedrohen. Das ist sicher eine Ebene, aber eine andere Ebene ist auch, dass hier eine viel engere Beziehung oft herrscht als zwischen den Menschen.
In der Psychoanalyse beginnt und endet alles bei den Trieben. Ehrlicherweise muss man sagen, enttäuscht House of the Dragon hier ein bisschen. Leiden die Targaryens unter unterdrückter Libido?
Ich glaube, das kann man nicht sagen. Also wir sehen ja viel oder wir hören Geschichten über auch sexuelle Beziehungen. Es gibt Aspekte von Vergewaltigung. Es gibt natürlich auch zunehmend Vorkommnisse von Fremdgehen der männlichen Protagonisten und Könige und es gibt uneheliche Kinder. Also ich glaube, weder die Libido noch die Aggression ist allzu unterdrückt. Ich glaube, man kann eher sagen, die Figuren in House of the Dragon leiden unter zu geringer Sublimierungsfähigkeit. Das ist in der Psychoanalyse ja ein Begriff, der damit zu tun hat, Triebhaftes irgendwie so in den Dienst einer anderen Tätigkeit oder Aufgabe zu stellen. Das kann in Kreativität sein, auch in, sagen wir mal, kanalisierte Aggression. Also ich glaube, da ist nicht so viel unterdrückt. Was man den Figuren wünschen würde, ist, andere Ausdrucksformen zu finden für Triebhaftes.
Wie schaut es denn aus mit den Faktoren des Unbewussten? Wie spielen die denn in den Handlungen motivisch eine Rolle?
Man kann unter den Funktionen des Unbewussten ja Unterschiedliches verstehen. Das kann man auf Triebhaftes münzen oder auf eine Unmittelbarkeit, zum Beispiel des Lustprinzips, also nicht nach Wegen zu suchen, wie ich meine Impulsivität oder meine Triebhaftigkeit irgendwie sozial einfädele, sondern es halt einfach nach außen bringe, ohne Rücksicht auf Verluste oder ohne Abwägung oder so. Insofern spielen da sicher Faktoren des Unbewussten eine große Rolle und irgendwie auch alle in der Unmittelbarkeit oder so. Ich würde auch hier die Frage vielleicht eher umdrehen, welche Rolle spielen die Faktoren dessen, was man in der Psychoanalyse als Ich-Funktionen bezeichnet. Das wäre so etwas wie, wie orientiere ich mich an den sozialen Gegebenheiten? Wie kann ich angemessen die Realität prüfen darauf, was spielt da eine Rolle, was sind Prozesse, was ist hier gerade gefordert? Also wir finden, denke ich, vieles, was mit Unbewusstem zu tun hat, mehr als die Bewusstseinsfunktionen sozusagen.
Wir haben auch noch nicht über Angst gesprochen. Inwiefern ist denn das Thema Angst eine Triebfeder des Unglücks in House of the Dragon?
Ich glaube, einmal haben wir eine Erzählung von Angst und Angstvermeidung einfach auf einer Ebene, wie in House of the Dragon Politik dargestellt wird. Es geht natürlich immer um die Angst, die unterworfene Partei zu sein oder natürlich auch die attackierte, die zerstörte. Auf der Ebene haben wir es erstmal, können wir es deutlich sehen und auf individueller auch. Also wenn wir sagen, wir finden viele Aspekte, wo es um Machtstreben geht, sowohl wer ist Thronfolger oder Thronfolgerin, aber auch wer hat wie viel Macht, dann kann man das in der Dimension, die uns gezeigt wird, auch als eine Antwort auf Ängste natürlich sehen. Also je mehr jemand seine Macht demonstrieren muss oder sich gezwungen fühlt, immer mehr Macht anzuhäufen, umso mehr kann man auch die Frage stellen, wie groß die Angst vor Ohnmacht, vor Machtlosigkeit, vor Hilflosigkeit ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Dimension, die vielleicht auch dazu führt, dass so selten Figuren innerlich ihre Affekte aushalten können, weil es immer mit der Angst verbunden ist, wenn ich mich jetzt zögerlich zeige oder verletzlich zeige, dann wird das von einer anderen Partei oder einer anderen Person ausgenutzt und ich werde zerstört oder unterworfen.
Wer wäre denn da als der größte Angsthase oder die größte Angsthäsin zu nennen?
Das finde ich schwer zu beantworten.
Das macht es aber interessant und das macht die Serie nämlich, finde ich, in dieser Staffel schon auch ganz gut, ja, weil die Figuren nicht so eindeutig zuordnbar sind. Ich kann jetzt gar nicht so sagen, also wer hat da eigentlich die größte Angst vor Ohnmacht? Ja? Mhm. Wer hat den größten, ich weiß nicht, ja, Minderwertigkeitskomplex und muss das kompensieren? Es lässt sich gar nicht so leicht beantworten, weil wir dann von ganz vielen auch wieder andere Seiten sehen. Siehst du das auch so?
Ja, das sehe ich auch so. Und es gibt vielleicht unterschiedliche Unterarten von Angsthasen. Wir können, glaube ich, schon Damon als jemanden sehen, der irgendwie immer wieder sehr sich selber seiner Position und seiner Macht vergewissern muss. Und wahrscheinlich ist es auch nicht zufällig, dass er derjenige ist, der jetzt in Träumen und Visionen darauf gestoßen wird, irgendwie, was ihn eigentlich die ganze Zeit antreibt. Ich glaube, wir haben auch in der Konstellation zwischen König Aegon und Aemond, seinem Bruder, immer wieder so eine Dimension, wer übertrumpft den anderen und wer muss sich beweisen. Das wäre sicher auch eine wichtige Dimension.
Was ist mit Larrys, der Flüsterer?
Ja, also Alfred Adler hätte sicherlich seine Freude an Laris Strong in Adlers Theorie, und auf ihn geht ja auch diese Idee des Minderwertigkeitskomplexes zurück. Mit Adler würde man sicher sagen, dass auch eine körperliche Beeinträchtigung die Herausforderungen mit sich bringt. Wie reguliere ich meinen Selbstwert? Gerade in dieser Welt, in der natürlich auch zumindest bei Männern körperliche Stärke ein ganz wichtiges Element von Beziehungen ist. Er findet natürlich einen anderen Weg, Macht auszuüben und dafür zu sorgen, dass die Dinge so passieren, wie er das möchte. Das tut er nicht, indem er Gewalt androht, aber subtil steuert er sehr wohl, dass die Dinge so laufen. Immerhin hat er auch durch Brandstiftung Teile seiner Familie ausgelöscht.
Wie ist es mit den Frauen? Sind die Angsthäsinnen?
Zumindest fallen sie mir nicht als erste Personen, als erste Figuren ein. Ich meine, natürlich haben auch die weiblichen Figuren etwas zu verlieren. Beziehungen an Einflussnahme, an Rechtmäßigkeit. Spannenderweise sehen wir, glaube ich, zurzeit sowohl bei Alicent als auch bei Rhaenyra eher die Hilflosigkeit und vielleicht auch Angst, die Entwicklung nicht mehr aufhalten zu können. Es gibt keine Korrektur mehr auf dem Weg in den Bürgerkrieg. Und das ist natürlich auch eine Art von Angst, festzustellen, es ist jetzt nicht mehr zu verändern.
Mhm. Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Liebe, Triebe, Tod und Trauer, lieber Timo, welche Erkenntnisse über die menschliche Psyche können wir denn aus der Serie ziehen?
Ich glaube, die Serie hilft uns dabei, darüber nachzudenken, wie wir es auf einer individuellen Ebene eigentlich machen. Zum Beispiel mit dem Selbstwert oder mit Rivalität oder mit Fragen danach, was steht uns zu und aus welchen Gründen. Eine weitere Ebene ist, dass wir darüber nachdenken können, wie machen wir es denn mit der Mäßigung? Also an welcher Stelle können wir vielleicht auch eine Kränkung oder eine Enttäuschung annehmen, ohne direkt die Lawine weiter aufzuschichten, sagen wir mal, und sozusagen dazu beizutragen, dass etwas wirklich aus dem Ruder läuft. Also ich glaube, wir lernen viel über auf individueller Ebene über Selbstwert und über Kränkbarkeit und den Umgang damit. Und auf einer interpersonellen, sozialen, gesellschaftlichen oder politischen Ebene lernen wir natürlich auch etwas darüber, oder zumindest werden wir angestoßen, darüber nachzudenken, was ist denn jetzt ein geeignetes Staatsoberhaupt? Was macht eine Person aus, die zu Recht irgendwo an einer Stelle sitzt, wo etwas gesteuert wird? Was braucht es dazu? Wie soll die Person dahin kommen? Und was macht dann eine gute Figur an der Spitze eines Staates, einer Nation, einer Gruppe aus?
Ein Lehrstück ist die Serie zweifellos, was die niederen menschlichen Gewohnheiten angeht. Lügen, betrügen, egoistisch seinen Zielen nachgehen. Können wir daraus etwas lernen?
Na, es kann natürlich auch einen Anstoß darüber geben, wie gehen wir als Teile von Gesellschaften oder gesellschaftlichen Gruppen mit Informationen um. Wir bekommen ja immer nur so am Rande zu sehen, wie die Bevölkerung eigentlich mit den Geschehnissen umgeht. Dann gibt es natürlich irgendwie verfeindete Familien und so weiter. Und so unterschwellig geht es ja immer um die Frage, wie gewinnt man welche Verbündeten? Und das hat ja schon auch mit Informationsmanagement zu tun. Wir haben, ich glaube, in Folge 2 ja gesehen, wie mit dem Tod von Helenas Kind umgegangen und dem Mord umgegangen wird. Wie wird das in die Bevölkerung sozusagen übermittelt? Nämlich als eine Möglichkeit, Rhaenyra als Mörderin und als schlechte Person darzustellen. Das heißt, wir haben durchaus diesen Subtext von, was sind jetzt eigentlich News und was sind Fake News und was sind News, die ich in einer bestimmten Weise darstelle. So, das heißt, auch auf der Ebene können wir viel darüber lernen, wie wir welche Informationen wann zu etwas gebrauchen oder nicht gebrauchen.
Du hast jetzt schon angesprochen, das Thema Frage nach dem passenden Staatsoberhaupt. Es geht ja in der Serie auch eben um so eine Art vordemokratische Strukturen, die Tyrannei als abschreckendes Beispiel quasi?
Na, einerseits geht es natürlich um eine mittelalterliche Welt und um eine spezielle Art von Monarchie und insofern vielleicht um vordemokratische Strukturen. Und gleichzeitig finden wir in diesem Gewand ja eine ganze Reihe hochaktueller Aspekte. Die Frage der Darstellung von Informationen wäre eine und eine andere, aber natürlich auch sozusagen, wen möchten wir an der Spitze eines Staates, einer Bevölkerungsgruppe haben? Wie souverän im ganz eigentlichen Sinne soll jemand sein oder so? Oder was braucht es, um einerseits die Interessen zu vertreten und andererseits aber nicht rachsüchtig zu handeln oder in Gewaltspiralen auf einer politischen Ebene hineinzugeraten. Das heißt, einerseits ist es so eine Welt, die ganz weit weg ist, aber ich finde auch recht deutlich zu erkennen, dass es dann auch etwas ist, was in Teilen auch eine Spiegelung heutiger Prozesse sein kann.
Ah ja?
Welche?
Naja, ich glaube, auf einer weltpolitischen Ebene geht es zurzeit ja viel darum, welche Art von Stärke demonstrieren Staatsoberhäupter? Liegt die Stärke darin, zu demonstrieren, welche militärische Macht jemand hat? Oder liegt die Stärke darin, auszugleichen in internationalen Konflikten? Liegt die Stärke darin, innenpolitische oder außenpolitische Gegner kleinzureden? Oder liegt sie darin, etwas zu repräsentieren, was Menschen Vertrauen gibt?
Das heißt, man kann durchaus sagen, dass es Ähnlichkeiten mit der aktuellen weltpolitischen Lage gibt zu House of the Dragon.
Das würde ich schon sagen, natürlich auf der metaphorischen Ebene. Wir können jetzt ja nicht irgendwie sagen, weltpolitisch streiten sich ständig alle Leute über Thronfolge und so weiter. Aber was ich eben mit der Spiegelung meinte, war schon die Frage, was macht politische Stärke aus, in Anführungszeichen. Was befähigt jemanden, mit politischen Konflikten in geeigneter Weise umzugehen?
Hängt es auch damit zusammen, dass uns solche Geschichten in einem Ausmaß faszinieren, wie es eben im Fall bei House of the Dragon Tatsache ist?
Ja, ich glaube, man kann ja immer die Frage stellen, ist die Faszination an Fernsehserien und gerade an welchen, die so in einer scheinbar ganz anderen Welt spielen, ist das Eskapismus? Schauen wir uns das an, weil die Welt bedrohlich und beängstigend ist und die Nachrichtensendungen uns noch mehr beuteln, als wenn wir Gewalt in einem fiktionalen Kontext ansehen. Aus meiner Sicht ist es nicht so, dass wir House of the Dragon gucken aus Eskapismus oder aus Ablenkungszwecken. Ich glaube, es ist mehr die Suche nach etwas, die Suche nach Antworten zu menschlicher Destruktivität oder zu entgleisten Rivalitäten, zur Frage, wie sind denn jetzt eigentlich Familien, wenn die nicht ständig irgendwie untereinander heiraten oder irgendwelche anderen Familienmitglieder ausgrenzen oder töten. Also sozusagen ist ja eine Erzählung darüber, auch bestimmte Dinge, auch bestimmte schreckliche Dinge zu verstehen und die menschliche Natur vielleicht da auch zu verstehen.
Also kann man sagen, du siehst House of the Dragon in der Tradition von Serien, die auch als Chiffre für Gesellschaftskritik verstanden werden können?
Ich würde sagen, auf einer sehr allgemeinen Ebene. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass es das Anliegen von George R. R. Martin oder jetzt den Serienmachern und Macherinnen ist, eine Gesellschaftskritik zu formulieren. Gleichzeitig kann man House of the Dragon für einen Blick auf aktuelles Gesellschaftliches nutzen. Also ich würde sagen, dass die Möglichkeit einer kritischen Perspektive ist nicht intendiert in der Serie, aber sie liegt irgendwo zwischen Serie und Publikum, weil wir natürlich nicht einfach nur sagen, ah, jetzt weiß ich, wie groß Drachen gewesen wären, wenn es sie im Mittelalter gegeben hätte oder so, sondern ich kann anfangen, darüber nachzudenken, wie ich mir eine gerechte Welt vorstelle oder eine Welt, in der Krieg eben nicht unausweichlich ist.
Also das heißt, Eskapismus ist es nicht, ja, hast du schon gesagt, ja, es gibt von der Wissenschaft definierte Funktionen von Medieninhalten. Dazu gehört eben Eskapismus, was nicht dazu zählt. Du hast gesagt, es ist eher so eine Identifikations- bzw. ich kann mir was abschauen. So eine Funktion, in die Richtung geht es eher hin. Ja? Aber was ist mit der Katharsis oder mit der Edukation, mit der Transformation oder eben mit der Identität? Gibt es da eine Funktion, wo du sagst, ja, also das kommt noch dazu?
Ja, das sind natürlich jedes einzelne große Worte, über die man viel sagen könnte. Ich habe selbst mal versucht, in einem Text drüber nachzudenken, wie man jetzt Binge-Watching einschätzen kann aus psychologischer Perspektive. Und so, das kann man ja ein bisschen ausweiten auf die Faszination an Serien und fiktionalen Kontexten. Und ich habe da versucht, eigentlich so eine Dreiteilung vorzunehmen, dass Binge-Watching schon prinzipiell selbstschädigend sein kann, wenn man sozusagen andere Dinge in seinem Leben vernachlässigt. Aber dass das eben nur ein Aspekt ist, der auftreten kann. Ein anderer Aspekt ist natürlich die Selbstfürsorge. Dürfen wir nicht vergessen, es ist auch einfach unterhaltsam, eine Serie anzugucken und fasziniert zu sein. Damit kann ich mich auch belohnen, so nach einem anstrengenden Arbeitstag oder nach so anderen Aufgaben, die ich so zu erledigen habe. Und neben diesen beiden Aspekten des potenziell Selbstschädigenden, aber auch des potenziell Selbstfürsorglichen, kann ein dritter Aspekt die Selbsterkundung sein. Ich würde also weniger sagen, wir können uns von House of the Dragon direkt etwas abschauen, aber wir können einen Anstoß bekommen, bestimmten Fragen über uns selber, aber natürlich auch über die Gesellschaft, den Fragen weiter nachzugehen.
Aber besteht dann nicht die Gefahr, dass ich mir die falschen, ich will jetzt nicht sagen Vorbilder, aber die falschen, oder sagt er, ich nehme jetzt den her, der das Kind getötet hat, weil das finde ich irgendwie cool, weil dadurch lassen ihn alle in Ruhe und alle fürchten sich vor mir.
Oder wie kann ich am besten Intrigen spinnen?
Genau, unter dem Radar.
Manipulation.
Ich glaube, man kann auch Hoffnung in das Gute im Menschen haben und Hoffnung darin, dass das dann doch wir alle gut unterscheiden können, was wir aus der Serie herausziehen. Also das ist ja eine Diskussion, die es viel gibt über Medien und über Computerspiele. Ich glaube, wenn es jemanden gibt, der sich sozusagen die schlechten Seiten abguckt, dann liegt es weniger in der Serie oder im Videospiel, sondern darin, dass das vielleicht etwas anderes fehlt. Ich glaube, in solchen Fällen kommt nicht etwas Schlechtes dazu medial, sondern man kann sagen, da eine andere Sicherheit fehlt vielleicht. Und so würde ich es bei House of the Dragon auch sehen. Ich sehe die Gefahr, die schätze ich nicht so groß ein, dass jetzt jemand sich seinen eigenen Drachen besorgt und damit eine Stadt in Flammen setzt.
Von der individuellen Ebene auf die gesellschaftliche, wenn wir jetzt nochmal Serien als Ausdruck der Verfassung der Gesellschaft verstehen, sind ja nicht immer nur ökonomische Bedingungen, die bestimmen, welche Zeit, welche Serien hervorbringen, sondern auch eben das gesellschaftliche Umfeld, die Stimmung unter den Leuten. In den 2000ern hatten wir da eben Game of Thrones, jetzt haben wir House of the Dragon. Was sagt denn die zweite Staffel über den Zustand unserer Gesellschaft aus?
Ja, vielleicht sollte man House of the Dragon oder eine einzelne Serie da auch nicht überfrachten. Ich glaube, dass die Tatsache, dass die Serie gut ankommt oder vielleicht auch ja, nachgefragt ist, liegt neben einer guten Marketingstrategie vielleicht auch wirklich daran, dass wir, sage ich jetzt mal, ein Bedürfnis danach haben, bestimmten Fragen über den Menschen und menschliche Interaktionen und so weiter nachzugehen. Und da war sozusagen in Anführungszeichen der Zustand der Gesellschaft vielleicht vor 20 Jahren und anders und vor 60 erst recht und so weiter. Und sodass da man vielleicht sagen kann, die Serien, die zu einem Publikumshit werden, die treffen vielleicht etwas und vielleicht auch einfach eine erhöhte Komplexität der Welt. Das unterscheidet ja vielleicht die Fernsehserien der letzten 20 Jahre von den meisten der Jahrzehnte davor. Es gibt einen Bedarf, Komplexität zu verstehen.
Was fasziniert dich an House of the Dragon? Denn ich nehme an, es gibt eine Faszination.
Ja, die gibt es. Ich glaube, die Serie fasziniert mich dort besonders, wo Graubereiche erkennbar sind. In der Figurenzeichnung, in der Entscheidungsfindung. Ich glaube, umgekehrt formuliert war ich an manchen Stellen enttäuscht. Und zwar dort, wo sozusagen das meiner Meinung nach zu eindeutig aufgelöst wurde. Und damit komme ich auch auf den Aspekt von eben zurück. Ich glaube, die Suche oder das, was wir in den Serien suchen, hat damit zu tun, dass Dinge komplex sind oder ambivalent oder weil man bei Entscheidungen nicht so klar sagen kann, das eine ist jetzt die für alle geltend richtige und die andere ist die für alle geltend falsche. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Kinder der verfeindeten Gruppe zu töten eine unklare Entscheidung ist. Da können wir es dann schon sagen. Aber was sozusagen die inneren Motive angeht, finde ich es dort faszinierend, wo es der Komplexität der meisten inneren Prozesse des Menschen gerecht wird und das nicht verkürzt.
Jetzt brauchen wir noch 3 Serientipps von dir, lieber Timo, für Serien, in denen es um Psychologie, Psychotherapie oder um die eben besprochene Erforschung psychischer oder psychologischer Motive geht. Hättest du da einen Tipp oder drei?
Ja, das ist natürlich eine persönliche Antwort, keine wissenschaftliche oder so.
Klar.
Aber was mich sehr begeistert hat, war die Serie Glow. Die lief vor einigen Jahren auf Netflix. Glow steht für, ich glaube, Glorious Ladies of Wrestling. Eine Serie, die in den Mitte der 80er Jahre spielt und eine Gruppe weiblicher Show-Wrestlerinnen begleitet und dort wirklich sehr eindrucksvoll und sehr liebevoll unterschiedliche Figuren präsentiert und deren Interaktion miteinander und deren emotionale Beziehungen. Das wäre so ein Tipp. Ein zweiter, der ist ziemlich irgendwie, ist kein besonders Insider-Tipp. Ich finde, Stranger Things bietet viel an für die Auseinandersetzung mit Schrecken. Und so wie bei den meisten Serien, in The Walking Dead geht es natürlich nicht nur um Zombies. Und in Stranger Things geht es auch nicht nur um außerweltliche Alien-Monster, sondern im Wesentlichen um die Kämpfe, die wir in unserem Leben dann irgendwie so führen, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Das finde ich jenseits dessen, dass es natürlich auch sehr, sehr liebevoll gestaltete Figuren sind, würde ich nennen. Und vielleicht abschließend fand ich sehr auf unterschiedlichen Ebenen faszinierend die letzte Staffel von True Detective. Und die Serie hat ja auch immer so etwas, wo der Detektiv eigentlich auch immer innerlich ermittelt und nicht nur in einem Kriminalfall.
Ich glaube, wir können in allem zustimmen.
Wollte ich auch gerade sagen. Wir haben einen Plus von der Therapie-Seite bekommen, würde ich sagen, für unseren Seriengeschmack. Und wir geben dir auch einen Plus, wenn man so will. Und ein Dankeschön für deine Zeit, lieber Timo. War sehr spannend, mit dir zu sprechen.
Von mir auch vielen Dank.
Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.
Tschüss.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.